Musikgeschichten aus dem Musikverein. Ihr Kulturpodcast aus Kärnten.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Musikgeschichten aus dem Musikverein. Und wir reden heute über das Ungarische in der Musik. Ich darf daher einen ungarischen Kollegen als Gast begrüßen. Wolan Seke unterrichtet Rhythmik und Perkussion an der Gustav Mahler Privatuniversität. Herzlich willkommen bei uns im Musikverein. Und Sie sind gebürtiger Ungar. Sie haben es zwar präzisiert, Siebenbürger Ungar, aber dennoch ethnisch sozusagen Ungar. Können Sie uns erklären, was macht das Ungarische in der Musik eigentlich aus?
Erstes, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Was macht das Ungarische in der Musik? Musik in Ungarn oder ungarische Musik ist sehr sprachenorientiert bzw. passt sich an der Sprache an. Das ist auch eine Debatte, ob die Musik sich an die Sprache anpasst oder umgekehrt. Es stimmt beides anscheinend. Ich finde, dass sich die Musik sehr an die Sprache orientiert und das ist, glaube ich, nicht nur für Ungarn gültig, sondern überall.
Ja, weil ja die Stimme natürlich das allererste Instrument ist, mit dem man zu musizieren begonnen hat.
Es gibt so bestimmte so rhythmische Figuren, die nicht nur in Ungarn auftreten, aber am häufigsten finde ich, zum Beispiel Tata, achtelpunktierter Viertel. Es gibt sehr viele Wörter, die auch in Volkslieder aufkommen, die genau auf diesen Rhythmus aufgebaut sind, weil die Melodie der ungarischen Sprache ist, es kommt meistens die erste Silbe, die stark betont ist, und dann geht die Melodie nach unten und die zweite ist dann lang. Und das kommt sehr oft vor, eigentlich nicht nur in der Volksmusik, sondern auch in der klassischen ungarischen Musik sozusagen oder mit ungarischen Elementen.
Natürlich, weil ja die Klassik sozusagen immer aus der Volksmusik schöpft, Elemente aufnimmt, in sie inkorporiert. Das ist ja schön, wenn Sie hier sagen, die Sprache hat quasi diese Betonung kurz lang, weil wenn man an eine Musikform denkt, die man auch landläufig mit Ungarn verbindet, den Csárdás, die beginnen alle mit Tada, diddlidlidlididi. Da haben wir sozusagen genau diese Rhythmik hier. Wenn ich schon den Csárdás als Form nehme, es ist heute eine heikle Diskussion, aber wir verbinden damit natürlich sozusagen die Musik der Zigeuner. Wie stehen Sie dazu als Ungar? Dieser Begriff, der ja oft politisch umstritten ist, die einen sagen, man soll dieses Wort nicht verwenden, die anderen sagen, es ist historisch gewachsen. Wie sieht man das als eingeborener Ungar?
Also ich verwende den Begriff, ich versuche nicht zu vermeiden, um das zu verwenden, aber auch nicht aktiv zu verwenden. Ich kenne Leute, die sich beleidigt fühlen von dem Wort. Ich kenne auch Leute, die sich selber so nennen und von dem Begriff Roma beleidigt fühlen, weil sie ja Zigeuner sind. Aber ich denke, das ist ähnlich zu, wie es den Schwarzen in den USA geht. Also, sie dürfen sich quasi so selber nennen und das ist politically correct in dem Sinne. Genau, und Csárdás, wenn wir darüber reden, das ist, ich glaube, das hört man, wenn das nicht von Roma gespielt wird.
Also das ist sozusagen deren indigene Musik, das ist diese Musik, die sie im Blut haben. Vielleicht hören wir mal kurz, um uns einzustimmen, in einen solchen Csárdás hinein. Anlass, dieses Podcasts mit diesem ungarischen Schwerpunkt ist natürlich ein Konzert bei uns im Musikverein Kärnten, bei dem das Staatsorchester aus Szolnok alle 21 ungarischen Tänze von Johannes Brahms zur Aufführung bringen wird. Was eine Seltenheit ist, denn einige dieser ungarischen Tänze, Nummer 1, Nummer 5, Nummer 6, hört man immer wieder, die sind sehr populär, andere hört man eigentlich überhaupt nie. Ich würde gerne zur Einstimmung den berühmten Chartersch Nummer 6 spielen, aber die Frage an Sie, Herr Sekay, Zigeuner- oder Roma-Musik und ungarische Musik, ist das deckungsgleich? Hat das Überschneidungen oder wie würden Sie das Verhältnis dieser beiden Begriffe zueinander sehen?
Ich glaube, also ich bin mir sicher, dass es Überschneidungen hat. Also die Roma oder Zigeuner, oder, die sind also überall, wo sie, die sind ja Nomaden, überall wo sie hingereist sind, haben sie die Musik des dortigen Volkes aufgenommen, in den eigenen Volk und auch die Sprachen. Genau das hört man auch in Rumänien mit der rumänischen Musik und Zigeunermusik. Da ist der Unterschied ein bisschen deutlicher, weil im Kommunismus wurden die sozusagen nicht weißen Volksmusikinterpreten eher marginalisiert, keine gute Studioinfrastruktur bekommen oder nicht auf Touren erlaubt ins Ausland. Also da ist es deutlicher, der Unterschied zwischen Zigeunermusik und rumänischer Volksmusik in Ungarn. Ich glaube, ja, seit Anfang der Romantik, also wo Csárdás und alles entstanden ist, wurde es vom Anfang von Zigeunern gespielt. Wurde dann übernommen, also die komponierten Csárdás, die sind, es gibt kaum Roma- oder Zigeunerkomponist sozusagen. Ich glaube, Überschneidung gibt es sicher, auf jeden Fall.
Ja, und es war auch ein solcher Roma- oder Zigeunergeiger, Eduard Remeni, mit dem Johannes Brahms gemeinsam auf Tournee war und von dem er sehr viele Ideen oder Melodieimpulse bekommen hat, um dann seine ungarischen Tänze hier zu komponieren. Das ist übrigens sehr interessant, denn warum ist gerade in der Zeit der Monarchie das Ungarische so präsent, auch in den Operetten von Johann Strauss oder die berühmten Alien Magyar, zum Beispiel diese wunderbaren Neujahrskonzertstücke, weil das Ungarische vielleicht gerade durch diesen Einfluss der Gypsy-Kultur für Österreich eine Art exotisches Beiwerk war. Und ich mache gern dieses Wortspiel. Der Exotismus ist auch erotisch. Es hat einen gewissen Reiz. Diese beiden Worte unterscheiden sich auch nach einem Buchstaben. Aus dem X mache ich eben ein R. Und genauso wie Johann Strauss mit dieser populären Musik einen riesengroßen Erfolg hatte, hat natürlich Johannes Brahms, der übrigens Strauss über alles geschätzt hat, sich an ihm orientiert und daraufhin leichtere oder unterhaltsamere Musik geschrieben, ebenso wie diese ungarischen Tänze. Kleine anekdotische Randbemerkung, Strauss und Brahms wurden am Ende ihres Lebens zwar sogar Nachbarn am Zentralfriedhof in Wien, wo sie sozusagen in zwei Gräbern nebeneinander liegen. Hören wir doch einmal eine der berühmteren ungarischen Tänze, die Nummer 6 von Johannes Brahms, wo man sehr deutlich diesen Einfluss des Csárdás spüren kann. Johannes Brahms hat seine ungarischen Tänze ursprünglich für Klavier zu vier Händen komponiert. Aber durch den großen Erfolg dieser Stücke hat er selbst drei dieser Tänze für Orchester instrumentiert und alle anderen wurden von unterschiedlichen Komponisten, berühmten oder weniger bekannten, instrumentiert. Einer der bedeutendsten war Antonín Dvořák. Und Brahms selbst hat den jungen Dvořák sehr gefördert und ihn auch sogar motiviert, ganz im Sinne dieser ungarischen Tänze seine slawischen Tänze zu komponieren, die er auch zunächst für Klavier zu vier Händen schrieb und dann aber selbst aufgrund des großen Erfolges für Orchester instrumentierte. Also dies ist eine Musik, die dem Publikum gefällt und die vor allem den Verlagshäusern sehr viel Einnahmen beschert haben. Das Orchester, das wir für dieses Konzert eingeladen haben, ist das staatliche Symphonieorchester aus Szolnok in Ungarn. Und hier ist es noch erwähnenswert, dass wir mit dieser Stadt eine besondere Geschichte verbinden. Denn Szolnok war in der Zeit der Sowjetunion, als auch Ungarn noch beim Ostblock war, eine große Garnisonsstadt der sowjetischen Armee. Das Sowjetregime hat sehr auf Propaganda gesetzt und die Propaganda wurde größtenteils auch mit Musik unterstützt, mit Blasmusik, mit Marschmusik. Und aus diesem Grund hat man in Szolnok von den Sowjets eine Bläserakademie gegründet, die ein hervorragendes Niveau hatte, bis heute existiert und bis jetzt kommen die besten Bläser Ungarns aus Szolnok. Und wenn wir jetzt diese Top-Bläser mit ungarischen Streichern verbinden, die, wie wir heute schon gehört haben, sozusagen dieses Roma, Zigeuner, Gypsy, Blut in sich spüren, dann kann diese Aufführung der ungarischen Tänze nur zu einem großen Erfolg werden.
Da schließt sich ein Kreis, denn Szolnok hat ja die große Blasmusikerpräsenz und das sehr hohe Niveau. Vor ziemlich genau 100 Jahre davor ist ja der Wehrpflicht in der Monarchie gekommen, also für die Ungarischen auch. Davor war das eigentlich auf Rekrutierungsbasis und für diese Rekrutierungen haben sie in der Regel, also unter Maria Theresia, immer Blaskapelle verwendet. Den Ungarn hat das natürlich nicht gefallen, weil sie eher mit weicheren Instrumenten gewohnt sind. Und deshalb haben sie dann Streicher genommen und die Gypsies, Roma, Zigeuner, Streicher und vorgetanzt quasi. Und es war so ein Show für die Leute, damit sie sich bewerben. Natürlich nach der Einfuhr von Wehrpflicht ist es dann in den Konzertsälen gewandert, diese Werbung. Und daraus ist der Csárdás entstanden für die armen Leute und der Palotás, der Palast, oder mit Palast sozusagen übersetzt, für die Reicheren. Diese Musikrichtung, aus der der Csárdás stammt, heißt Werbung, so wie es die Leute damals wahrscheinlich Werbung verstanden haben. Das war eigentlich Werbung für die Militär.
So hat de facto der Werbung als musikalische Form, die Funktion der Werbung. Wir kennen diese Situation auch im Zigeunerbaron von Johann Strauss, wo genau zur Rekrutierung von Soldaten ein solcher Werbung gespielt wird, um jemanden zu motivieren, dass er sich eben der K&K-Armee anschließt, bevor es die Wehrpflicht gegeben hat. Aber ich finde es sehr schön, wie Sie uns erklärt haben, den Übergang von der Blasmusik zu den Streichern. Und jetzt im Symphonischen Orchester haben wir sozusagen beides und können auf diese Art und Weise wirklich Werbung für unser Konzert machen. Versäumen Sie es nicht, kommen Sie am 4. November in das Konzerthaus Klagenfurt. Deswegen hören wir zur Einstimmung für dieses Konzert jetzt noch den berühmtesten aller ungarischen Tänze, die Nummer 5, Alien Magyar.